Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist Freitag, der 27. Mai 2022 und heute ist Brückentag. Ja, und wer ist trotzdem da, weil er es nicht sein lassen kann? Der alte Workaholic Schröder. Er kann es nicht lassen. Auch am Brückentag muss er vor sich hinsenden. Ja, hat man denn nicht einmal Ruhe vor ihm? Nein, da müsst ihr schon die Stopptaste drücken, dann habt ihr Ruhe von mir. Oder einen anderen Podcast hören. Nee, ich bin auch am Brückentag da, denn Brückentag ist im Grunde mein Tag. Über 7 Tage musst du gehen. Ach nee, Brücken, 7 Brücken waren es. Ne? So ähnlich war der Song von Peter Maffay. Der freundliche kleine Mann, der immer mal ein schönes Liedchen singt. Ja, über 7 Brücken musst du gehen, das war im Grunde der Song über die Brückentage in Deutschland. Gibt viel zu viele Brückentage in Deutschland. Das halbe Land ist ja lahmgelegt am Brückentag. Ne? Keiner arbeitet mehr, nichts passiert mehr. Deutsche Behörden stehen still. Gut, das tun sie das ganze Jahr. Ah, es ist ein Tag, wo man eigentlich im Bett bleiben sollte. Aber ich habe mich entschieden, für euch trotzdem aufzustehen. Weil ich weiß, heute hört sowieso keine Sau zu. Auch nicht hier bei Radio 1. Da kann ich einmal machen, was ich will. Ja, kann ich alles erzählen. Weil pennen alle, nicht da, zu Hause. Programm kommt aus der Konserve oder so. Nein, kommt nie aus der Konserve, kleiner Scherz. So, jetzt geht's los. Gestern? Gestern war Donnerstag, Vatertag, genau, Bollerwagentag. Ich war auch unterwegs, nur mit dem Bollerwagen, ganz allein bin ich eine Runde durch die Stadt gelaufen und wieder zurück und hab mich wieder hingelegt. Das war mein Vatertag. Christi Himmelfahrt war gestern und ich meine, wir haben hier eine christliche Tradition. Wir wissen es, gerade hier Berlin, Brandenburg, urchristliche Gegend, protestantisch oder was, katholisch, beides wahrscheinlich. Hier nehmen wir das alles total ernst und deswegen möchte ich heute gerne mit Christi Himmelfahrt einsteigen. Ja, und warte, ich bin ja sehr bibelfest, wie ihr wisst, sehr bibelfest. Ich bin quasi die Bibel, ich bin so eine Art Kardinal Wölki unter den Podcast-Moderatoren. Und ich weiß auch genau, wen wir da gestern gefeiert haben, nämlich ihn hier.
Ist da jemand, der mein Herz versteht? Und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand?
Nein, das ist niemand, und zwar weil du singst, Alex Klavs. Das ist ja das Problem. Das ist der Typ, den wir gefeiert haben gestern. Richtig, ja, doch, steht so in der Bibel. Alex Klavs. Und du, Alex, bist nicht nur der Jesus Christus von den RTL aus der Passion in Essen gedreht. Nein, Alexander Klavs, du bist auch unser Jesus Christus der Herzen. Wir müssen aber, liebe Freunde, an der Stelle nochmal genau nachgucken, was wir da eigentlich gefeiert haben. Alex Klavs, also Jesus Christus, stirbt. Das ist ja schon mal eine gute, eine schlechte Nachricht, versteht sich. Scherz. Aber gut, heute hört eh keiner zu. Dann steht er wieder auf, also Jesus Christus, nicht Alex Klavs, weil der steht ja noch, weil der nicht gestorben ist. Zum Glück. Wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute und singt hoffentlich nicht mehr. Also, auf jeden Fall steht er wieder auf, also Jesus, und das ist die gute Nachricht. Aber dann, was passiert dann? Jetzt kommen die wahren Bibelfesten, wie ich, ins Spiel. Dann meldet er sich einfach 40 Tage später erst wieder bei seinem eigenen Vater. Ja, Himmelfahrt, Herrgott nochmal, das kann doch nicht sein. Jesus schaut bei Gott vorbei, aber erst 40 Tage nach seiner Auferstehung. Warum taucht er erstmal 40 Tage komplett ab, frage ich mich. Auch das kann nur Alex Klavs persönlich beantworten.
Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen.
Gut, ich wäre schon froh, wenn Alex Klavs als Kelch an mir vorübergezogen wäre, aber dafür ist es jetzt zu spät. Ja, vielleicht hat das alles ja was damit zu tun, dass Jesus Vater komplett gar nichts gemacht hat, als sein eigener Sohn gekreuzigt wurde. Ja, da wäre ich auch sauer als Sohn, wenn ich gekreuzigt werde. Und Papa ist es völlig wurscht, weil er mit dem Bollerwagen unterwegs ist zum Beispiel. Ne? Das könnte der Grund gewesen sein, warum er sich nicht gekümmert hat an diesem wichtigen Tag seines Sohnes. Ja gut, sagt er sich gesagt, ich bin allmächtig, aber was geht mich mein eigener Sohn an? Ich muss saufen. Und ich glaube deshalb, dass Jesus Christus, als er dann irgendwann doch noch in den Himmel gefahren ist, dass er da ungefähr so drauf war. Dieses Gejammer, hör auf dieses Geheule, der Ödipus-Komplex, geht zum Psychoanalytiker oder mach sonst was. Nie war er für mich da, nie war er für ihn da. Ja, so sieht's aus. Christi Himmelfahrt, eine Geschichte über Jesus und seine Daddy-Issues. Ja, so kann man's im Grunde genommen neudeutsch sagen. Und wie ich finde, kein Tag zum Feiern. Deswegen, wie gesagt, ich alleine im Gedenken an Alexander Klavs. Gestern mit seiner Musik auf dem Ohr und meinem Bollerwagen alleine unterwegs. Ja, und das war angemessen, finde ich schon. Und wo wir bei unangemessenen Feiern sind, da bin ich schon direkt bei Boris Johnson. Der Meister der Überleitungen hat gesprochen, liebe Leute. Boris Johnson, ihr kennt ihn, der britische Premier, der auch dann Partys feiert, wenn alle anderen im Lockdown zu Hause sitzen. Aber man muss ihm schon eines zugute halten, wenigstens hat er dann auch die Größe, seine Fehler einfach auch mal einzugestehen. Im Gegensatz zum Beispiel zu vielen deutschen Politikern. Im Unterhaus hat er damals nämlich direkt gesagt, ja, sorry, da gab's diese Party, es war richtig was los und wir haben uns einfach komplett weggehauen. Sorry, nur so hat das gesagt. Oder komm, wir hören uns das nochmal an, wie es genau klang.
Will the Prime Minister tell the House whether there was a party in Downing Street on the 13th of November?
No, but I'm sure that whatever happened, the guidance was followed and the rules were followed at all times.
Also wörtlich übersetzt heißt das, es gab keine Party und überhaupt, wir haben uns an die Regeln gehalten. Also während der Party. Nee, es gab keine Party und deswegen haben wir uns an die Regeln gehalten, weil es keine Party gab. Hä? Muss man das dann überhaupt betonen, wenn man gar keinen gefeiert hat? Ich blick's nicht mehr. Mir zu anspruchsvoll. Ich muss sagen, mich überzeugt das irgendwie überzeugt es mich. Also wenn ich es durchdenke, muss ich sagen, also wenn ich mal wirklich drüber nachdenke, muss ich sagen, es ist komplexer, aber es überzeugt mich. Ich glaube, Boris Johnson hat im Lockdown einfach viel gelesen und gebacken und seine Hunde gestreichelt. Und das waren seine einzigen Kontakte. Das war es wahrscheinlich, was er damit sagen wollte. Blöderweise gibt es mittlerweile aber diverse Fotos, die Boris Johnson beim Saufen zeigen. Und es war nicht nur eine Party, nein, eigentlich kann man sagen, für Boris war der Lockdown insgesamt eine einzige große Party. Warum soll man sich auch an die Regeln halten, die man selber aufgestellt hat, ne? Doof ist nur, dass es jetzt einen offiziellen Untersuchungsbericht gibt, der da sagt, Boris und seine Regierung müssen für die Partys Verantwortung übernehmen. Das ist natürlich ein schwieriges Wort für Boris Johnson. Verantwortung kann er gar nicht einmal aussprechen. Ne? Das mit der Verantwortung kann er nämlich nicht so gut. Also ein bisschen, aber eigentlich gar nicht. Klar, jeder hat so seine Stärken und bei Boris sind es halt eher Partys als Verantwortung übernehmen. Ne? Und deshalb will er auch nicht zurücktreten. Und überhaupt, eigentlich war er nur ganz kurz auf dieser Party und im Grunde hat er auf dieser Party, die es nicht gab, weil man sich ja an die Regeln gehalten hat und gar keine Party gemacht hat, außer da, wo es die Fotos von gibt, da gab es kurz eine Party, wo man sich nicht an die Regeln gehalten hat. Und auf dieser Party, wenn ihr mir folgen könnt, auf der war er auch nur ganz kurz und hat auch nicht so richtig mitgefeiert.
I briefly attended such gatherings.
Ich war bei solchen Treffen kurz dabei, um Mitarbeitern für ihren Einsatz zu danken, was zu den zentralen Führungsaufgaben gehört und wichtig ist, um die Moral hochzuhalten. Wie der Untersuchungsbericht aber klar macht, gingen einige dieser Treffen viel länger als nötig. Das waren Regelbrüche. Aber das Unterhaus soll wissen, ich hatte keine Ahnung davon, denn ich war nicht dabei.
I had no knowledge of those subsequent proceedings because I simply wasn't there.
Da muss ich jetzt an der Stelle mal wirklich eine Lanze für ihn brechen. Also ich kenne das von mir zu Hause. Ihr könnt euch vorstellen, ich bin auch ein Partytyp. Ich veranstalte sehr viele Partys bei mir zu Hause. Und wenn da gefeiert wird, was wirklich fünfmal die Woche der Fall ist im Grunde genommen, weil ich bin ja auch nur hier ein Schwätzer am Mikrofon und habe keine wirkliche Arbeit. Insofern wird viel gefeiert. Und wenn da gefeiert wird, also dann weiß ich auch immer nicht so genau, was da überhaupt los ist. Ich komme da auch immer nur kurz vorbei, um meine vielen Mitarbeiter zu loben, vor allem die aus dem Keller, die Thailänderin, die ich einmal pro Woche rauslasse, um meine Bude zu putzen, die lobe ich und dann halte ich die Moral hoch und nicht nur die. Ich bin nämlich ein sehr verantwortungsbewusster Chef, wie ihr hört, und das, liebe Freunde, haben Boris Johnson und ich gemeinsam. Aber ab sofort übrigens, habe ich gerade noch gelesen, soll es in Downing Street Number 10 keinen Alkohol mehr geben. Ja, so hat es Boris Johnson jetzt verfügt. Die einzige Ausnahme sind, Zitat, soziale Events. Zum Beispiel, wenn andere Politiker, also ausländische Staatsgäste, zu Gast sind. Und da muss ich mal sagen, ja, ist okay. Das ist okay. Ich meine, ganz ehrlich, warum würde man als ausländischer Politiker sonst nach London fahren, wenn man nicht wüsste, dass es dort ordentlich zu saufen gibt? So. Und damit kommen wir zu einer weiteren sensationellen Überleitung am Peter Maffay Brückentag. Kommen wir von Boris Johnson zum Boris Johnson von Frankfurt. Peter Feldmann, SPD-Oberbürgermeister und hauptberuflich feministische Ikone.
Ich habe hier eine Ansage sowohl vom Bodenpersonal als auch hier von den Flugbegleiterinnen, die mich hormonell am Anfang erstmal außer Gefecht gesetzt haben.
Ja, so geht's mir auch. Also wenn ich irgendwo hinfliege, ne, auf, egal welche Airline, ich sitze da und ich gucke die Flugbegleiterin an und ich habe so Hormondings da. Also ich sitze wirklich da, also mit meiner Latte Macchiato sitze ich da und bestelle noch mal einen extra Tomatensaft, weil ich gar nicht mehr kann, wenn ich die Flugbegleiterin sehe. Und den schütte ich mir dann über die Hose, damit man die Latte Macchiato nicht mehr so sieht. Peter Feldmann ist ein Freund der Frauen. Ein Freund der Frauen durch und durch. Und vor allem ist er Fan seiner eigenen Frau. Da muss man sagen, das ist gut, das ist nicht jeder Ehemann. Und deswegen hat er ihr einen schönen Job verschafft. Und zwar als Tomatensaft. Nee, als Flugbegleiterin. Nein, als Kita-Leiterin. Ja, und deshalb ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. Verdammt nochmal. Da sorgt mal jemand dafür, dass die Frau nicht nur die Oberbürgermeister gefühlte Zahnarztfrau ist, sondern auch einen Job hat. Und dann ist es auch wieder nicht recht. Alles in allem also schwierige Zeiten für Peter Feldmann, weil es ihm jetzt ein bisschen so geht wie Boris Johnson. Sein Rücktritt wird gefordert und zwar nicht von der Opposition wie in Großbritannien, sondern von seiner gesamten Regierungskoalition. Ja, die SPD in Frankfurt ist so verrückt, sie will den eigenen SPD-Bürgermeister loswerden. Also doch eher so eine Art Gerhard Schröder von Frankfurt, nur eben ohne gute Kontakte zu Putin.
Aufgrund des Verhaltens des Oberbürgermeisters in den vergangenen Tagen fordert der SPD-Parteivorstand Frankfurt heute einstimmig den Oberbürgermeister auf, umgehend von seinem Amt zurückzutreten.
Peter Feldmann wiederum hat aber eine ganz andere Idee. Er will Oberbürgermeister bleiben. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Also, seit wann will einer, der Scheiße gebaut hat in der Politik, auch einfach gehen? Das ist doch kein Grund. Also, klar will man da bleiben. Und weil er auch selbst sieht, dass er sich offensichtlich nicht so gut benehmen kann, gerade will er einfach keine Termine mehr wahrnehmen, auf denen er sich benehmen müsste, beziehungsweise blamieren könnte. Was letztlich aufs Gleiche hinausläuft, weil das mit dem Benehmen fällt ihm schwer. Problem also gelöst. Darauf erstmal einen schönen Ebbelbui. Damit kann man ja bekanntlich auch seine Hormone in den Griff kriegen. Auch außerhalb von Airlines.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Heute soll der Prozess Amber Heard versus Johnny Depp zu Ende gehen. Ihr wisst schon, dieser Prozess, in dem es um häusliche Gewalt geht, den aber aus irgendeinem Grund sehr viele Menschen mit einer Folge Game of Thrones verwechseln. Schöne Tüte Popcorn rausholen und gucken, wie zwei Menschen sich gegenseitig in aller Ruhe vor ganz großem Publikum fertig machen. Von dem, was ich so mitgekriegt habe, und es ist nicht so viel, weil Boulevard, dafür interessiere ich mich nicht, ich bin ja schließlich politischer Satiriker, liebe Freunde, aber von dem, was ich so mitgekriegt habe, will ich eigentlich weder mit Amber Heard noch mit Johnny Depp verheiratet sein. Aber da sich die Öffentlichkeit schon entschieden hat, wer jetzt wirklich an allem schuld ist, gehe ich da natürlich mit. Amber ist an allem schuld. So habe ich es gehört von denen, die sich damit beschäftigen. Und deswegen sage ich auch, Amber ist an allem schuld. Ich habe keine Ahnung, aber Amber ist an allem schuld. Und Johnny ist ein armes Schwein, dem ganz übel mitgespielt wurde. So, jetzt wisst ihr auch Bescheid, auf welcher Seite ihr stehen müsst, wenn ihr weiterhin von mir die Erlaubnis haben wollt, diesen Podcast zu hören.
Die Zahl des Morgens.
Da nehme ich heute mal die 5. Es ist nämlich heute genau 5 Jahre her, dass die österreichische Traumkoalition aus ÖVP und FPÖ über den Ibiza-Skandal gestolpert ist. Die Jüngeren unter euch erinnern sich vielleicht, eine angebliche russische Oligarchennichte hat damals Heinz-Christian Strache, den netten Nazi von nebenan, bei ein paar Wodka mit der Aussicht auf illegale Parteispenden um den Finger gewickelt. Wie man so hört, sind russische Oligarchen und ihre Nichten in Österreich immer noch herzlich willkommen. Warum nur? Die können sich ja vielleicht einfach direkt beim Kanzler melden. Der ist mit Sicherheit ganz Ohr. Herr Nehammer. Ja, Sebastian Kurz nicht mehr. Der ist jetzt im Silicon Valley. Da, wo man halt hinfährt, wenn man noch düstere Gestalten treffen will als in Österreich.
Das Interview.
Die Affenpocken sind los. Diese Anmoderation konnte ich mir nicht verkneifen, bevor sie alle anderen Podcaster in Deutschland auch machen. Es sind mittlerweile mehr als 12 Fälle bestätigt. Klingt erstmal überschaubar, aber natürlich ist die Panik groß, dass jetzt nach 2 Jahren Corona schon wieder das nächste Virus vor der Tür steht und wir es nicht reinlassen wollen und es trotzdem reinkommt. Wie nervös sollten uns also die Affenpocken machen? Das weiß Lars Fischer, der ist als Wissenschaftsjournalist tätig und publiziert unter anderem über Affenpocken. Guten Morgen, Herr Fischer.
Guten Morgen.
Herr Fischer, ich habe eines gelernt, Affenpocken kommen gar nicht vom Affen. Ist das richtig? Also kommen die vom Hörnchen und sind also eigentlich Hörnchenpocken, die sich nur als Affenpocken tarnen?
Ja, man weiß nicht ganz genau, welche Nagetiere jetzt der Hauptwirt sind. Das haben wir meines Wissens noch nicht rausgefunden. aber man weiß, dass sich vor allem Nagetiere anstecken und Affen und eben Menschen eben nur gelegentlich.
Bis jetzt ist das Affenpockenvirus vor allem in ein paar afrikanischen Ländern vorgekommen, wenn ich es richtig weiß. Wie ist es denn jetzt genau nach Deutschland gekommen? Sind da deutsche Hörnchen schuld oder hat es jemand im Gepäck mitgebracht oder wie kommt das?
Das ist im Moment noch nicht klar. Im Moment werden die Ansteckungswege ja noch zurückverfolgt. Man geht inzwischen davon aus, dass man im relativ großen Umfang jetzt Übertragungen von Mensch zu Mensch auch hat. Vermutlich durch relativ engen Kontakt. Also zum Beispiel auch innerhalb der Familie oder beim sexuellen Kontakt oder auch mit medizinischem Personal.
Wie genau überträgt sich denn das Affenpockenvirus? Also muss man dann sehr lange in einem Raum sein? Muss man wirklich intim sein? Muss man jemanden schon küssen? Oder ist es ein bisschen wie bei Corona, wo es schon reicht, wenn man das Fenster einfach nicht aufmacht?
Also das auf jeden Fall nicht. Wir sind nicht in der Situation wie beim Coronavirus, dass es reicht, sich in einem Raum mit einer betroffenen Person aufzuhalten und dann einfach ein paar Aerosole einzuatmen. Alles deutet bisher darauf hin, dass sich die Ansteckungsfähigkeit des Virus nicht grundsätzlich verändert hat. Und das, was wir aus den historischen Fällen wissen, ist, dass die Affenpocken nicht allzu ansteckend sind, dass enger oder sogar intimer Kontakt nötig ist oder eben relativ enger Kontakt mit Gegenständen möglicherweise, die mit Körperflüssigkeiten ihrerseits in Kontakt gekommen sind, sowas in der Art. Also wir müssen jetzt nicht davon ausgehen, dass wir ein Superspreader-Ereignis in einem vollbesetzten Bus haben, solange die Leute im Bus keine Swinger-Orgie feiern.
Nun sind wir durch die letzten 2 Jahre ja schon Leid und Virus erprobt. Wo liegt der genaue Unterschied zwischen den Affenpocken und SARS-CoV-2, dem Coronavirus, abgesehen von den Aerosolen?
Naja, SARS-CoV-2 ist sehr, sehr viel ansteckender als die Affenpocken und SARS-CoV-2 verbreitet sich auch schneller, einfach weil die Inkubationsperiode sehr viel kürzer ist bei SARS-CoV-2. Also bei den Affenpocken hat man ja eine Inkubationszeit von 7 bis 21 Tagen. Und das bedeutet natürlich auch, dass es sich notwendigerweise langsamer verbreitet, dass es mehr Zeit braucht, bis es in neuen Infizierten ansteckend ist und damit auch mehr Zeit braucht, bis es auf die nächste Generation quasi überspringt. Und dadurch ist es eben dann doch noch ein ganzes Stück einfacher, die Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbinden, bevor weitere Ansteckungen erfolgen. Oder zum Beispiel auch Infektionsketten durch Ringimpfungen abzufangen, also durch Impfungen von engeren und weiteren Kontakten, um die Infektionskette abzubrechen. Deswegen kann man davon ausgehen, dass das Affenpockenvirus deutlich einfacher zu kontrollieren ist als SARS-CoV-2.
Die Bundesregierung hat für den Notfall trotzdem schon mal 40.000 Impfdosen gegen Pocken bestellt, weil die nämlich auch gegen die Affenpocken wirken. Und das Robert-Koch-Institut empfiehlt für Infizierte eine Quarantäne von 3 Wochen. Klingt ja schon alles danach, als könnten es deutlich mehr als die paar Fälle werden, die wir bis jetzt hatten.
Ich würde schon davon ausgehen, dass es mehr als 12 Fälle sind, einfach weil man jetzt ja noch so ein bisschen hinterherjuckelt und sich erstmal angucken muss, wo sind eigentlich die Kontaktpersonen, wo ist eigentlich das Virus überall noch lang gekommen. Also man muss jetzt quasi überhaupt erstmal auf Stand kommen und deswegen denke ich, dass da noch ein paar Fälle auftauchen. Allerdings ist man, wie gesagt, dabei tendenziell doch schneller als das Virus, eben wegen dieser relativ langen Inkubationszeit. Und diese relativ lange Inkubationszeit, die bedingt natürlich auch die relativ lange Isolation. Und natürlich sind 40.000 Impfdosen. Das deutet natürlich nicht darauf hin, dass wir jetzt in Zukunft Massenimpfungen haben, sondern möglicherweise, dass sich die Behörden darauf vorbereiten, Infektionsketten durch Ringimpfungen einzudämmen. Also es ist schon so, dass man da zu Recht auch sich darauf vorbereitet, da mit dem großen Hammer drauf zu hauen. Denn wenn man das nicht tut, muss man natürlich mit stärkerer Ausbreitung rechnen. Aber auf der anderen Seite würde ich schon sagen, wenn man da jetzt relativ entschlossen rangeht, dann wird das auch alles nicht viel größer.
Wenn die Affenpocken sich jetzt hier in Deutschland doch noch ein bisschen breiter machen, woran merke ich denn ganz konkret, dass ich es habe?
Naja, die sind ja auf verschiedenen Seiten im Internet relativ gut beschrieben. Da müssten Sie auch konkreten Kliniker fragen. Aber man hat in den ersten Tagen, in den ersten 4 Tagen so eine Art grippeähnliche Symptomatik mit ein bisschen Fieber, soweit ich weiß. Und dann bekommt man Ausschlag. Allerdings kann sich dieser Ausschlag sehr unterschiedlich ausprägen. Was aber relativ typisch ist, ist, dass sich der Ausschlag dann in so, ja, erst Hautknötchen und dann Pusteln, Bläschen verwandelt, die sich am Ende verkrusten. Und auch das kann sehr unterschiedliche Ausmaße annehmen, soweit ich weiß. Also es können nur wenige von diesen Pusteln sein, es können aber auch am ganzen Körper ein paar hundert sein, je nachdem, wie schwer das verläuft. Und am Ende, nach 2 bis 4 Wochen, ist es dann bei den meisten Leuten dann auch wieder weg.
Bei den ersten Fällen in Deutschland waren vor allem Männer betroffen, die ungeschützten Sex mit anderen Männern hatten. Da haben das RKI und auch ein paar Journalistenkollegen, insbesondere beim Privatfernsehen, wir möchten keinen Namen nennen, aber RTL, ein bisschen den Eindruck erweckt, das sei ein Virus, bei dem vor allem Schwule gefährdet seien. Das erinnert an die ersten Tage von HIV in den 80er Jahren. Grundsätzlich nochmal zum Mitschreiben, jeder kann dieses Virus kriegen, der Kontakt mit Infizierten hat. Und haben wir da jetzt wieder eine neue schwulenfeindliche Atmosphäre deshalb?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überhaupt kein Experte für Diskriminierung und Populismus. Deswegen würde ich mir nicht herausnehmen, da zu diagnostizieren, in welchem Ausmaß jetzt sowas kommt. Aber es ist natürlich einfach so, dass jeder Mensch dieses Virus kriegen kann, vorausgesetzt ist enger Kontakt, wie Sie ja auch schon gesagt haben. Und vermutlich ist es einfach so, dass jetzt überwiegend, aber keinesfalls ausschließlich, muss man an diesem Punkt sagen, Männer betroffen sind, die Sex mit Männern haben, einfach weil offensichtlich zu einem bestimmten Zeitraum die Bedingungen innerhalb dieser Communities, innerhalb solcher Gemeinschaften von Männern, die Sex mit Männern haben, ja, die Bedingungen offensichtlich sehr auskömmlich für das Virus waren. Da muss man nochmal gucken, woran das lag, ob diese Bedingungen tatsächlich vielleicht nur für einen bestimmten Zeitraum vorhanden waren und jetzt nicht mehr existieren, weil ja in der Vergangenheit diese Bedingungen auch nicht existiert haben, offenbar, weil wir ja keine derartige Verbreitung in dieser Community gesehen haben. Also in der Summe würde ich sagen, das ist jetzt eine spezielle Situation, dass die Affenpocken mit dieser Community in Verbindung gebracht werden. Das ist ganz bestimmt keine Eigenschaft der Affenpocken allgemein. Ich denke, darauf können sich jetzt die ganzen heterosexuellen Menschen auch nicht ausruhen, dass sie es deswegen nicht kriegen können. Das ist vollkommen absurd.
Vielen herzlichen Dank, der Wissenschaftsjournalist Lars Fischer, über die Affenpocken, die uns jetzt heimgesucht haben.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Frank Wedekind, Dramatiker. Aber freilich steht auf festen Füßen selbst der Himmel kaum. Drum schlägt auch der Mensch am besten täglich seinen Purzelbaum.
Ende der Denkpause.
So, liebe Leute, das war's am Brückentag. Wenn ihr heute zugehört habt, ich danke euch. Ich danke euch für eure Treue. Ich bin wirklich glücklich. Und jedem Einzelnen von den 3 Hörern, die ich heute hatte, werde ich noch heute ein kleines Telegramm und eine Flasche Weißwein schicken. was habe ich da gesagt? Na gut, wer bis dahin gehört hat, der hat's vielleicht wirklich verdient. So, oder hat noch Weißwein intus von gestern, vom Saufen. So, das war's. Habt einen schönen Tag, schönes Wochenende. Bis Montag.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.